Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz mit dem zweiten Teil unseres Jahresrückblicks auf 2014. Am Mikrofon begrüßt euch Johanna. Im Juli wurden die gemeinsamen Pläne von Land- und Stadtverwaltung bekannt, auf dem Gelände der bisherigen Polizeiakademie eine Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge, kurz LEA, einzurichten. Obwohl von Anfang an das Kalkül offen genannt wurde, Land stellt Fläche, organisiert, zahlt, Stadt ist fein raus, gelang es, die LEA als mildtätiges Angebot für Geflüchtete hinzustellen. Wahrscheinlich aus beiden Gründen gab es fast nur Zustimmung. Die Rasthausgruppen Saga, Aktion Bleiberecht, Deutschkurse und Medinetz übten allerdings Kritik. Das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebungen, kurz Saga, erklärte RDL gegenüber die ablehnende Haltung.
Ja gut, viele wissen es wahrscheinlich nicht mehr. Von 1992 bis 2002 wurde damals auf dem Vauban-Gebiet in Freiburg sogenannte Bezirksstelle für Asyl eingerichtet in den ehemaligen Kasernengebäude der französischen Armee. Ein anderer Teil war für Neubau und Susi sozusagen vorgesehen. Das war nichts Unbekanntes, das gab es in verschiedenen Städten, aber eben auch in Freiburg. Und wir sind damals damit konfrontiert gewesen, sozusagen von einem Tag auf den nächsten mehr oder weniger 500 Flüchtlinge zusätzlich hier in der Stadt zu haben. Und dadurch, dass das vorher absehbar war, das war ja auch, vielleicht wissen das auch einige, nicht alles noch vor diesem sogenannten Asylkompromiss 1993, wo mehr oder weniger das Asyl abgeschafft worden ist, war sozusagen die Ausweitung dieser Lagerpolitik auf ganz Baden-Württemberg eine der Maßnahmen. Zuständig war das Regierungspräsidium, also der verlängerte Arm des Innenministeriums. Das wird auch dieses Jahr oder dieses Mal so sein. Von daher ist völlig unklar, was die Stadt eigentlich da außer dem Vorteil, dass es angerechnet wird auf die Quote, überhaupt zu sagen hätte. Meiner Ansicht nach haben sie nämlich nichts zu sagen. So wie jetzt das Lager in Karlsruhe auch dem Regierungspräsidium, also dem Innenministerium, unterstellt ist. Das war ein kaserniertes Gebäude, also verschiedene Gebäude, 5 insgesamt mit 500 Personen, war von vornherein eingezäunt. Es gab eine Zugangssperre oder eine kontrollierte Zugangssperre und alle Leute, die da nicht reingehörten, mussten ihren Ausweis abgeben und es wurde registriert. Es war ein privater Wachdienst, der sozusagen diese Zugangssperre kontrolliert hat und verschiedene Leute kamen auch nicht rein, weil sie Hausverbot hatten. Innerhalb des Geländes war zusätzlich die Polizei präsent, zusätzlich das Gesundheitsamt präsent und zusätzlich das Bundesamt für die Anhörung von Asylverfahren. Und das war sozusagen ein geschlossener Bereich, aus dem die wenigsten rauskamen. Und die mussten dann dort möglichst ohne Kontakt mit der Öffentlichkeit sich sozusagen durch das Asylverfahren durchwühlen. Und der Plan war, das innerhalb von 6 Wochen zu erledigen. Das hat nicht ganz geklappt mit 6 Wochen, aber das war zunächst die Absicht.
Kein Kontakt zur Öffentlichkeit, wurde dieses Ziel erreicht?
Also es gab von uns aus eine Gruppe, eine kleine Gruppe, die versucht hat, den Kontakt herzustellen, aber von der sozusagen gewöhnlichen deutschen Bevölkerung gab es auch kein Interesse. Die damals zukünftigen Bauherren auf dem Vauban haben eher Stimmung gemacht gegen dieses Lager. Also es war mehr oder weniger die erste und die dritte Welt total auf einem kleinen Raum zusammen und das hat die auch überhaupt nicht interessiert, was da hinter dem Lager ist. Außer es gab Skandale für die sozusagen besser strukturierte oder besser gesittete deutsche Bevölkerung. Denen wurde hin und wieder Spielzeug abhanden, geklaut oder so. Und dann haben sie immer eigentlich verdächtigt, dass das die Flüchtlinge wären. Hat sich aber zum Teil herausgestellt, dass sie sich gegenseitig das Spielzeug geklaut haben. Aber da war von vornherein schon dieser latente Rassismus vorhanden. Das können ja nur die gewesen sein, die das Spielzeug von ihren Kindern sozusagen enteignet hätten. Und überwiegend gab es keinen Kontakt. Und dadurch, dass das Lager sozusagen eingezäunt war, war das auch die sozusagen sichtbare Abschreckung.
Ich hatte schon gesagt, es gab damals Protest. Wurde es geschafft, dass die Ablehnung der Modellbezirksstelle für Asyl nicht als Ablehnung gegen Flüchtlinge verstanden wurde?
Es gab vier größere Aktionen im Vorfeld von der Einrichtung von diesem Lager. Das Regierungspräsidium ist besetzt worden. Alle, die dabei waren, haben ein Verfahren wegen Hausbesetzung gekriegt. Dann ist der damalige Leiter dieser Bezirksstelle Asyl ist zu Hause besucht worden. Das war dem Regierungspräsidium völlig ungeheuerlich, dass sozusagen in seine Privatsphäre eingedrungen worden ist. Und es gab eine Besetzung von zwei Gebäuden am Tag vor einer Demonstration, die es hier in Freiburg gab. Das war Ende September 1992. Und diese Besetzung, eins von einer Frauengruppe ist besetzt worden und das zweite von so einer gemischten Gruppe, die sind dann in der Nacht noch geräumt worden. Da hat man sich ordentlich Spezialeinheiten sogar organisiert. Aber das war relativ klar, dass diese Besetzung die Kritik ist an der Errichtung dieses Lagers. Und dann gab es eine größere Demonstration an dem Samstag, bevor das Lager eingerichtet worden ist, zum 1. Oktober. Und ich glaube, dass wir den Eindruck schon rüberkriegen konnten, dass das gegen das Lager ist und nicht gegen die Flüchtlinge.
Die Modellbezirksstelle für Asyl vergleichbar mit der nun wohl in Freiburg kommenden zentralen Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge?
Also ich kann mir nicht vorstellen, was sich da großartig ändern würde. Die Bedingungen, die es jetzt in Karlsruhe gibt, die sind so, wie sie früher hier in Freiburg war, bis 2002. Da hat sich in Karlsruhe auch nichts dran geändert. Die Aufsicht, Dienstaufsicht ist das RP und die haben kein Interesse dran, dass da irgendetwas passiert, was denen ein angenehmes Leben bereiten könnte.
Bezüglich der letzten Jahre erklärte Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach im Interview mit Radio Dreieckland, man habe sich der Verantwortung für Flüchtlinge immer gestellt. Eine Einschätzung, die ihr so teilen würdet?
Also ich weiß nicht, wer zu so einer Einschätzung kommt. Gerade der Kirchbach hat in den letzten Jahren, wo viele Roma-Flüchtlinge oder allgemein Leute aus Serbien kamen in der Stadt, gegen diese Leute gehetzt, hat gesagt, die würden ja nur wegen den Sozialleistungen kommen. Von Stadtseite, vom Sozialamt und anderen Ämtern wird immer eine sehr abschreckende, unfreundliche und auch rassistische Politik betrieben, die die Leute denen nicht auf Augenhöhe begegnet, sondern sie immer als Problem, als zu verwaltende Menschen ansieht. Und ein wirklicher Dialog auch mit den Leuten findet ja auf jeden Fall nicht statt. Also verantwortungsvoller Umgang mit Flüchtlingen kann ich in Freiburg nicht sehen.
Freiburg hofft wohl mit der Einrichtung einer Last von der Anschlussunterbringung für Flüchtlinge befreit zu werden. Der Wohnungsmarkt, schilderte Kirchbach, sei so angespannt, 3600 Menschen brauchten von heute auf morgen eine Wohnung, sodass es nicht möglich sei, die Flüchtlinge adäquat unterzubringen, wie man das wolle. Jeden Monat müsse Freiburg derzeit 45 neue Flüchtlinge, im August sogar 65 neue Flüchtlinge aufnehmen. Muss man sich der Realität nicht stellen und eingestehen, dass es derzeit schwierig ist, für eine dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen genug Wohnungen zu finden?
Also zwei Beispiele dazu noch. Die Stadt hat ein paar Hütten 1991, 1992 gebaut. Die waren damals auf eine Lebenszeit von 10 Jahren angelegt. Die Hütten stehen immer noch, das ist jetzt 22, 23 Jahre her. Mordsmäßiger Zustand von diesen, also Hammerschmidtstraße, Hermann-Mitt-Straße, Hagelstauden und so, das sind alles Hütten, die sogenannte Hollandhäuser oder Skandinavienhäuser, also die waren damals groß im Rennen. Die hat man geleast, die sind alle völlig x-mal abgeschrieben schon. Und wenn die Stadt verpennt, sich sozusagen rechtzeitig um Ersatzwohnraum zu kümmern, dann ist es ihr Problem. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, wer Krieg sät, wird Flüchtlinge ernten. Das ist halt irgendwie eine ganz einfache Konstellation. Also wer sich nicht an der Ursache von Konflikten beteiligt, wird halt mehr Flüchtlinge kriegen. Von daher habe ich jetzt kein Mitleid mit der Stadt, wenn sie sich halt mit diesen Situationen konfrontiert sieht.
Kommen wir zu den aktuellen Plänen für eine zentrale Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge. Wie steht ihr zu den Plänen, auf dem Gelände der Polizeiakademie eine solche Einrichtung einzurichten?
Also wir sehen das in einem großen Kontext von einer Lagerpolitik, die vor allem bei der Unterbringung ja in Deutschland gang und gäbe ist, die wir rigoros ablehnen.
Würde eine weitere Landesaufnahmestelle die Situation der Flüchtlinge in Karlsruhe nicht wirklich verbessern? Da ist ja auch irgendwie die Krätze jetzt ausgebrochen. sodass man es dann vielleicht doch unterlassen sollte, sich gegen eine Last hier zu positionieren?
Also wir beteiligen uns nicht an irgendwelchen Planungen, wie man irgendwelche Lager reformieren kann. Die Lager sind das Problem und unterhalb von der Gleichstellung mit der hier lebenden Bevölkerung ist es bei uns nicht zu machen.
Der Protest gegen eine solche Last jetzt würde auch eurer Meinung nach jetzt keiner rassistischen Stimmung Vorschub leisten?
Nein. Also ich meine, schon der Begriff Last ist ja schon sehr merkwürdig. Ne? Also früher hieß es Zast und das hat so einen Anklang wie Knast. Jetzt dann ist es geändert worden in Last, aber es ist halt eben eine Last offensichtlich für das Land. Ne?
Wenn Sie also wird jetzt, glaube ich, noch Lea verwendet, der Begriff.
Ja, Sie können da irgendwelche Begriffe machen, wie Sie wollen. Der Inhalt bleibt der gleiche.
Also das Problem ist ja auch, und das hat man auch bei dem Interview mit Kirchbach gehört, dass Flüchtlinge immer nur in dem Kontext von Problemen, von Last, von negativen Konnotationen geführt werden. Mit den Betroffenen sowieso wird überhaupt nicht gesprochen. Sie haben keine Stimme darin, ihnen wird keine Stimme zugestanden und es wird immer nur als Belastung gesehen.
Ihr habt jetzt selber schon den Begriff Lager verwendet. Im Interview mit Radio Dreieckland verwahrte sich Sozialbürgermeister Kirchbach gegen die Verwendung dieses Begriffs. Der Begriff Lager sei historisch anders belegt. Ist eine zentrale Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge eurer Meinung nach ein Lager, ja oder nein?
Also der Begriff kommt jetzt nicht gerade zufällig bei uns, sondern das sind Lager und das sind Kasernierungen und das sind auch kontrollierte Einheiten. Und nur weil der Kirchbacher und was von Orwell meint, sozusagen mit rüberbringen zu müssen, also 5 ist 2 mal 2 oder sowas, also das macht sozusagen die Realität halt eben nicht besser. Also Lager bleibt Lager und da gibt es irgendwie keine erste oder zweiter Klasse. Die Stadt ist völlig auf dem falschen Ufer oder sowas. Und das Einzige, was ihr Interesse ist, dass es halt angerechnet wird auf die Quote, auf die Aufnahmequote. Das ist ihr Interesse, das Ding hier hinzukriegen.
Habt ihr Ideen für Utopien? Wie sollte eine Aufnahme von Flüchtlingen in Abgrenzung zu so einer Einrichtung stattfinden?
Also wie andere Flüchtlingsinitiativen, wie selbstorganisierte Flüchtlingsorganisationen, sind wir immer eingetreten für dezentrale Unterbringung, für ein selbstbestimmtes Leben der Flüchtlinge und für ein unangeschränktes Bleiberecht.
Hoffnung, dass man sowas in Freiburg irgendwann mal ein bisschen mehr realisieren kann?
Das lässt sich nur durch Druck von unten hinkriegen und indem man ganz klare Kritik an dem, was derzeit ist, formuliert.
Im September waren wir dabei bei einer Begehung des Geländes der jetzigen Polizeiakademie und zukünftigen Lea.
Allgemeiner Tenor bei den Beteiligten: Freiburg ist geeignet für die Errichtung einer neuen Landeserstaufnahmestelle. Doch warum braucht es eine solche neue Einrichtung mit Lagercharakter überhaupt? Man könnte ja auch auf den Gedanken kommen, es braucht dringend neuen bezahlbaren Wohnraum, um unter anderem ankommende Flüchtlinge zu versorgen. Also warum?
In den letzten 2 Jahren sind die Flüchtlingszahlen dermaßen rasant angestiegen, dass Karlsruhe diesen Zahlen nicht mehr gewachsen ist. Wenn wir den sozialen Frieden im Land wahren wollen und wenn wir eine gerechtere Aufteilung wollen, dann müssen wir mehrere Erstaufnahmestellen schaffen.
Ah, genau, der soziale Friede scheint bedroht. Die SPD-Integrationsministerin Öney als Stichwortgeberin für die AfD. Doch halt, der edle Retter des sozialen Friedens kam. Der Freiburger grüne Oberbürgermeister Dieter Salomon.
Da wir schon seit längerem auf der Suche nach Erstaufnahmeeinrichtungen im Land sind, habe ich mich sehr gefreut über das Angebot des Oberbürgermeisters Dieter Salomon, der nämlich auch erkannt hat, welche Vorteile für die Stadt mit der Erstaufnahme verbunden sind. Die Stadt muss die Flüchtlinge für 3 bis 6 Wochen aufnehmen. Wenn eine Stadt als Erstaufnahmestelle fungiert, braucht sie keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen und muss für diese nicht mehr sorgen. Das heißt, und für die 3 bis 6 Wochen kommt das Land für sämtliche Kosten auf. Das heißt, die Wohnungen wären dann frei, der freie Wohnungsmarkt wäre dann nicht zusätzlich belastet durch weitere Nachfrager, durch Flüchtlinge. Und die Stadt müsste dann eben, wenn die Flüchtlinge nur 3 bis 6 Wochen in der Erstaufnahme sind und dann weitergeschickt werden in die vorläufige Unterbringung, würde das die Stadt möglicherweise auch um die Sozialkosten entlasten, weil zum Gesundheitskosten, also wenn es langwierige Erkrankungen sind, auch da gäbe es eine Entlastung für die Kommunen. Deswegen ist das attraktiv.
Tja, wohl doch nicht nur Edelmut Grund für den Willen, eine Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge in Freiburg einzurichten. Die Kosten zahlt das Land und es gibt keine weitere Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in Freiburg mehr. Das heißt, neu einkommende Flüchtlinge, ausgenommen sogenannte Kontingenzflüchtlinge, hätten nicht mehr die Chance, in Freiburg zu bleiben. Die offene Stadt Freiburg, seit Jahren unfähig, eine relevante Zahl an Flüchtlingen menschenwürdig in Wohnungen unterzubringen, muss diese Suche nach dezentralen Unterbringungsmöglichkeiten also auch nicht fortsetzen. Da könnte man ja denken, Freiburg würde einfach nur zum eigenen Vorteil handeln. Aber wo kämen wir denn dahin, Herr Kirchbach?
Ich will jetzt die Vorteile jetzt auch gar nicht so betonen, weil wir wollen uns auch nicht vor der Verantwortung davon stehlen. Das wird ja manchmal auch in der Diskussion einfach gesagt, dass die Stadt will sich jetzt der Verantwortung von Flüchtlingen davon stellen. Das ist natürlich genau das genaue Gegenteil ist der Fall. Wir stellen uns einer Gesamtverantwortung des Landes Baden-Württemberg. Die Stadt Freiburg hat schon deutlich mehr als andere Städte hier Integration gemacht. Ich erinnere daran, dass wir derzeit 1200 Flüchtlinge haben, viele, viele hundert Romas, die derzeit noch in den Flüchtlingswohnheimen oder auch in Privatwohnungen sind. Und auch hier, ich will vielleicht auch die Gelegenheit nutzen, nachdem gestern der Bundesrat entschieden hat und bestimmte Länder als sichere Drittstaaten erklärt hat, dass man versuchen sollte, die Romas, die jetzt schon länger hier sind, wo Integrationsleistungen gemacht sind, dass die auch hier bleiben können. Ich würde es vollkommen fatal halten, wenn jetzt hier alle in Angst und Schrecken versetzt werden und dann mit einer Abschiebung rechnen müssen. Das will ich von meiner Seite aber auch in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister sagen, dass wir da hoffen, dass wir jetzt bei der gesetzten politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, dass man hier doch für diejenigen, die schon länger hier sind, eine stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung finden sollte.
Eine stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung? Wir sind gespannt, ob sie nun endlich mal kommt und für wen sie dann gilt. Wie gesagt, alle beteiligten Politikerinnen zeigten sich geradezu begeistert von der Geeignetheit des Geländes für eine Landeserstaufnahmestelle. Was gibt's denn dann noch zu beachten, Frau Önay?
Eigentlich könnten morgen schon Flüchtlinge hier einziehen. Wir brauchen natürlich noch ein paar Bestimmungen beachten, wie zum Beispiel den Brandschutz. Der ist für Flüchtlinge sehr, sehr streng, damit es eben zu keinen Katastrophen kommt, damit es eben, wenn es Brandanschläge, also dass man da darauf eben auch gewappnet und gerüstet ist.
Nochmal bitte?
Wenn es Brandanschläge, also dass man da darauf eben auch gewappnet und gerüstet ist.
Die Integrationsministerin sorgt sich also wegen ankommenden Flüchtlingen um den sozialen Frieden und scheint direkt auch an Anfang der 90er Jahre zu denken und spricht öffentlich über die Möglichkeit von Brandanschlägen. Radio Dreieckland wollte schließlich noch wissen, was denn bezüglich der kommenden Atmosphäre mit dem Zaun um das Gelände passiere. Ob der Lageratmosphäre mit einem Abbau zumindest etwas entgegengewirkt werden könnte. Aber wir vergaßen. Zwar wurde immer wieder betont, wie offen und flüchtlingsfreundlich Freiburg doch sei, aber trotzdem scheinen sich die Politikerinnen Sorgen um die Sicherheit zu machen. Und deshalb natürlich der Zaun schützt die Flüchtlinge.
Der Zaun dient natürlich auch zum Schutz der Flüchtlinge, um Übergriffe zu vermeiden. Also ist dieser Zaun Zäune werden nicht gebaut, um die Flüchtlinge einzuzäunen. Sonst hätten wir ja auch nicht die Residenzpflicht in Baden-Württemberg gelockert, sondern es gilt wirklich nur zum Schutz der Flüchtlinge. Und es gibt ganz interessante Konzepte. Zum Beispiel hat in der Gemeinschaftsunterkunft in Balingen der Arbeitskreis Friedenspolitik und Asyl hat sich dort angesiedelt, direkt in der Gemeinschaftsunterkunft, und es findet ein sehr guter Austausch statt. In Tübingen gibt es Asylcafés und es gibt wirklich ein sehr, sehr großartiges ehrenamtliches Engagement in dem Bereich. Und dadurch, dass Freiburg auch eine Unistadt ist, gehe ich davon aus, dass sich auch die Uni wahrscheinlich mit Ideen beteiligen wird, ob das jetzt Deutschkurse sind oder auch andere pädagogische.
Wir haben eine sehr aktive Asylhelfer-Szene, genau, in Freiburg. Und das Areal ist so, dass es viele Möglichkeiten bietet.
Und die Flüchtlinge können sich ja frei bewegen. Auch in Karlsruhe können sie sich innerhalb des Stadtgebietes vollkommen frei bewegen. Es ist ja nicht so, dass die jetzt auf dieses Gelände, dass sie ausschließlich auf dieses Gelände verwiesen werden. Und der Zaun, der hat jetzt mit Flüchtlingen zunächst mal überhaupt nichts zu tun, sondern der war bisher schon bei der Polizeiakademie. Es geht darum, dass auch niemand Unbefugtes hier reingehen soll in Erstaufnahmestellen. Das hat ja die Ministerin gerade klargestellt. Ist auch zum Schutz. Gäste sind natürlich immer herzlich willkommen. Muss dann dokumentiert werden.
Gäste sind also stets willkommen, müssen aber dokumentiert werden. Beim abschließenden Rundgang in der derzeitigen Landespolizeiakademie, die 2016 Landeserstaufnahme für Flüchtlinge werden soll, führte der derzeitige Leiter des Campus Freiburg der Hochschule der Polizei, Dörflinger, noch aus, dass früher bis zu 800 Polizistinnen hier untergebracht waren. Aber, so Dörflinger wörtlich, dieses Kasernmäßige, das war irgendwann einfach nicht mehr zeitgemäß und nicht mehr zumutbar. In der Lea in Freiburg sollen später bis zu 1000 Flüchtlinge untergebracht werden.
Es hatte ja auch ganz andere Pläne für das Gelände gegeben. Bereits seit Anfang des Jahres hatten sich bei BIS, der Basisinitiative Stadtquartier Schildacker, verschiedene Gruppen und Individuen vernetzt, um eine alternative Nutzung der Polizeiakademie zu erarbeiten. Warum dies die bessere Alternative gewesen wäre, erläuterte bei RDL Lukas von BIS.
Bei mir schrillen da ein bisschen die Alarmglocken. Da ist eine Initiative, die sich ein Gelände ausgeguckt hat. Nun sollen auf dieses Gelände viele Flüchtlinge untergebracht werden. Und dann wendet sie sich plötzlich gegen die zentrale Unterbringung von Flüchtlingen. Das hat vorvergangenes Jahr schon mal die IG Heid gemacht, eine Bürgerinitiative in Haslach-Heid, wo ein Flüchtlingswohnheim errichtet werden sollte. Ist das jetzt so was Ähnliches?
Oh je, also um Gottes Willen wollen wir nicht mit Bürgerinitiativen wie Pro Heid oder wie diese ganzen Pro-Gruppen auch immer heißen, in einen Topf geworfen werden. Nee, uns geht es um was ganz anderes. Also wir haben keine Kritik an Flüchtlingsunterbringung generell. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Das sieht man ja auch daran, dass wir das von Anfang an sehr grundsätzlich in unser Konzept mit einbezogen haben, dass wir mit Flüchtlingen zusammenwohnen möchten und auch wirklich mit ihnen zusammenleben möchten und sie nicht nur irgendwo geschlossen unterbringen möchten. Von daher ist dieser Vorwurf natürlich an den Haaren herbeigezogen, dass wir uns jetzt gegen Flüchtlinge wenden würden. Nein, und uns geht es vielmehr um die Frage, wie sieht eine menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen aus? Und unsere Kritik an dieser Landeserstaufnahmestelle, die bezieht sich genau darauf, nämlich dass wir der Ansicht sind, dass diese Landeserstaufnahmestellen in erster Linie ein Abschreckungsinstrument darstellen, wo es vor allem auch darum geht, die Leute möglichst schnell erfassen zu können, schauen zu können, wer hat da möglicherweise überhaupt nur Anspruch auf Asyl, wer nicht. Und die Leute, die dann keinen Anspruch haben, auch möglichst schnell wieder loszuwerden oder die vermeintlich keinen Anspruch haben, also die auch nicht in der Lage sind, sich dort dann kompetenten Rechtsbeistand zum Beispiel zu organisieren. Also das ist so der eine Punkt. Der zweite ist, dass wir grundsätzlich dagegen sind, Flüchtlinge so zentral zu kasernieren, in Anführungsstrichen. Das heißt, auf einem geschlossenen Areal unterzubringen, und zwar sehr viele Menschen, und wo es überhaupt nicht darum geht, die irgendwie auch nur ansatzweise mit der Normalbevölkerung in Kontakt zu bringen, beziehungsweise sie in der Mitte der Menschen, die in Freiburg leben, wohnen zu lassen, sondern es geht einfach nur darum, sie in einem großen geschlossenen Gelände möglichst abseits zu organisieren und schnell abfertigen zu können. Und das ist die Kritik, die wir an dieser Landeserstaufnahmestelle haben. Und natürlich nicht, dass es um Flüchtlinge an sich geht.
Ja,
wir sind durchaus für eine menschenwürdige Unterbringung, aber eben nicht in dieser Form.
Vielleicht noch kurz ein Wort dazu, wie ihr es besser machen wollt. Ihr seid gegen Kasernierung, hast du gesagt, und wollt die Menschen in der Mitte der Gesellschaft unterbringen. Ihr wollt mit Flüchtlingen zusammenleben. Wie war das geplant in der BIS-Initiative?
Also geplant war das so, dass wir von dem Wohnraum, den wir schaffen wollten, auf diesem Areal einen bestimmten Anteil explizit für geflüchtete Menschen reservieren, die dann dort also bevorzugt untergebracht werden können. Wie man das organisiert, da gab es verschiedene Modelle, die im Gespräch waren. Also zum Beispiel hätten wir uns sowas wie ein Quotenmodell vorstellen können, wo eben von vornherein einfach festgelegt wird, dass ein gewisser Anteil der Wohnungen, die dort zur Verfügung stehen, an Geflüchtete vergeben werden müssen, dass es also auch nicht dazu kommt, dass das sich dann so peu à peu, dass das wieder unter den Tisch fällt, sondern dass es einfach garantiert ist, dass ein gewisser Anteil der Wohnfläche für Flüchtlinge zur Verfügung steht, und zwar so, dass die wirklich in unserer Mitte wohnen, also dass die mit Kontakt zur restlichen Bevölkerung, zu den Menschen, die da leben, sind, und dass sie halt nicht in so einer externen Einrichtung untergebracht werden müssen. Und außerdem war ein fester Bestandteil unseres Konzepts auch, dass wir das Rasthaus auf dem Gelände ansiedeln wollten, also die Freiburger Initiative, die ja schon seit über 25 Jahren versucht, tatsächlich ein Rasthaus als Ankunfts- und Organisationsort für Geflüchtete zu schaffen und das bisher noch nicht geschafft hat, unter anderem auch deshalb, weil das von der Stadt schon gezielt sabotiert worden ist. Und die waren da eben auch mit dabei und hätten gerne auf dem Gelände endlich ein richtiges Rasthaus. Bisher existiert ja nur diese, eigentlich kleine Zwischenlösung auf dem Greta-Gelände. Und das wäre also auch noch ein Teil dieses Konzeptes gewesen. Das dass es uns ermöglicht hätte, tatsächlich ein Leben nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch mit Flüchtlingen da zu organisieren. So wie es jetzt im Moment aussieht, wenn die Landeserstaufnahmestelle kommt, und danach sieht es ja aus, also Stadt und Land forcieren das ja im gemeinsamen Gleichschritt sehr stark, dann wird es natürlich für unsere Pläne erstmal schwierig, aber wir werden auch sehen, wie wir da weiter irgendwie in der Diskussion bleiben. Natürlich sind die Zustände in Karlsruhe absolut katastrophal, das wissen wir alle, aber ist die Lösung dazu, dass man weitere Einrichtungen wie Karlsruhe schafft?
2014 war unter anderem auch ein schlechtes Jahr für die Pressefreiheit. Anfang November wurde bekannt, dass in Hamburg 6 Jahre lang eine verdeckte Ermittlerin in der Roten Flora und teils auch im freien Senderkombinat eingesetzt worden war. Spitzel im freien Radio. Wäre das auch in Baden-Württemberg möglich?
RDL-Frage an die Landesregierung. Können Sie den Einsatz verdeckter Ermittler in den freien Radios in Baden-Württemberg ausschließen? Antwort aus dem Innenministerium. Zu einzelnen operativen Einsätzen von verdeckten Ermittlern macht die Polizei grundsätzlich keine Angaben. Herr Salomon, gibt es oder gab es unter Grün-Rot Einsätze verdeckter Ermittler in freien Radios?
Ja, zuerst muss man ja festhalten, dass das zuständige Ministerium geantwortet hat, das Innenministerium, was sowas normalerweise übernimmt, wenn Anfragen kommen. Also deswegen antwortet nicht die Landesregierung. Aber zur Frage zurück. Es ist natürlich so, dass wir jetzt genauso wie Sie nicht explizit gesagt bekommen, da sind folgende Ermittlungen tätig und die sind auch noch verdeckt ermittelt dort. Also das kriegen wir in so einer Detailliertheit auch nicht gesagt. Wobei es natürlich klar ist, das muss immer gedeckt sein vom Nutzen auch, den man dadurch hat. Aber die Frage ist natürlich, warum passiert so etwas gerade auch in einem Medium, was nochmal eigentlich besonders geschützt sein müsste. Deswegen sind wir natürlich über den Fall in Hamburg, der macht uns auch nachdenklich, aber wir haben jetzt keine konkreten Anhaltspunkte, dass in Baden-Württemberg so etwas auch passiert. Und mehr Informationen, also detaillierter, sehe ich momentan zumindest keine Chance, dass man da rankommt, ohne einen konkreten Sachverhalt oder ohne ein konkretes Ereignis wirklich benennen zu können in dem Fall.
Sie als Mitglied des Innenausschusses könnten jetzt aber auch einen solchen Einsatz nicht ausschließen.
Ich würde es weder ausschließen noch verneinen, dass es auf keinen Fall passiert ist, weil ich es gar nicht weiß. Also ich würde mich jetzt nicht aufs Glatteis wagen, das hat sich auch das Innenministerium, soweit ich das verstanden habe, nicht gemacht und es komplett ausgeschlossen oder in dem Fall verneint, bejaht. Also von daher, das kann ich nicht und würde ich auch nicht wollen in dem Fall.
Dass die Polizei selber unter der Tarnkappe der Rundfunkfreiheit Ermittlungen anstellt, ist die höchste Form des staatlichen Eingriffs, so Martin Diekmann, Fachbereichsleiter Medien bei Verdi Hamburg, gegenüber unserem Sender zum verdeckten Ermittlereinsatz beim FSK. Herr Salomon, Sie sind Sprecher für Medien der Grünen-Fraktion. Wie fällt Ihre Bewertung von Einsätzen verdeckter Ermittler in Medien zu vermeintlichen Gefahrenabwehr aus?
Also grundsätzlich schließe ich mich der Einschätzung an, das hatte ich ja auch bereits gerade eben erwähnt. Also in Medien gibt es nochmal eine viel höhere Latte, die angelegt werden muss. Und da ist natürlich dann die Frage, was rechtfertigt so etwas? Und wenn ich den Hamburger Fall sehe, da entzieht sich mir die Kenntnis, warum das dort geschehen ist. Ich wüsste auch nicht, wieso. Und dementsprechend gehe ich jetzt erstmal positiv in Anführungsstrichen davon aus, dass es in Baden-Württemberg nicht passiert ist, ohne es eben ausschließen zu können. Aber es ist klar, in der Bewertung ist man sich da einig. Also das würde ich unterstreichen und ein Ausrufezeichen hinten dran setzen.
Wenn Radio Dreieckland sich als eines von 9 freien Radios, wenn Radio Dreieckland sich an die Landesregierung wendet, um zu erfahren, ob auch in Baden-Württemberg ein Einsatz von verdeckten Ermittlern in freien Radios möglich ist, dann aber nicht die Landesregierung, sondern Sie hatten gesagt, das zuständige Ministerium, das Innenministerium antwortet und solche Einsätze nicht ausschließen will, zeigt das nicht, dass der grün geführten Landesregierung der Schutz der Pressefreiheit nicht gerade sehr am Herzen liegt?
Also erstmal nehme ich an, dass es hoffentlich sehr hoch bei allen liegt. Und ich glaube auch, dass es dem Innenministerium klar ist, um was es da geht. Aber ich glaube, wie so oft aus einsatztaktischen Gründen wird man nichts ausschließen, weil es kann ja immer sein, dass es einen Grund gibt. Das wird wahrscheinlich der Hintergrund sein, ohne dass ich jetzt genau eruieren kann, weil auch, wie gesagt, wir nicht wissen können, ob oder nicht. Aber im Grundsatz bin ich mir sehr sicher, dass auch das Innenministerium und das kam auch immer so rüber, wenn wir über solche Fälle gesprochen haben im Ausschuss oder auch auf persönlicher Ebene mit dem Innenministerium, dass sehr wohl klar ist, was das bedeutet, weil es ist ja nie ein Fall, der einzeln ist, sondern man kennt ja solche Fälle auch aus anderen Beispielen, aus anderen Bundesländern. Aber wie gesagt, wir haben jetzt keinen konkreten Sachverhalt oder ein konkretes Ereignis, wo wir sagen können, da ist zumindest ein Anfangsverdacht. Das muss ja nicht so weit gehen wie in Hamburg, aber wir bräuchten zumindest einen Anhaltspunkt, wo man konkret nachfragen kann, auch konkret ansetzen kann.
Jetzt entnehme ich aber Ihren Äußerungen, dass Sie sich zumindest Gründe vorstellen könnten, um verdeckte Ermittler wirklich auch in der Redaktion von Medien einzusetzen.
Ich kann ja nichts ausschließen. Das ist der Grund, weil man natürlich sich alles vorstellen kann, was passieren kann. Es kann ja möglich sein, was ich eigentlich, weil ich ja die freien Radios in Baden-Württemberg auch als medienpolitischer Sprecher sehr gut kenne, würde ich erstmal alles ausschließen, was so weit gehen würde, dass man einen verdeckten Ermittler dort einsetzt. Aber es mag ja Hinweise, Deutungen geben beim Landeskriminalamt, die anderes besagen. Das mag ich nicht ausschließen. Von daher müssen Sie auch meine Situation verstehen. Ich können es nicht nachvollziehen, aber es mag ja die außerordentliche Situation geben, dass es doch so ist. Von daher muss ich das eine annehmen, erstmal das Positive für die freien Radios, muss aber auch sagen, es mag vielleicht die andere Position durchaus auch geben.
Was wäre das für ein Grund?
Naja, was ein Grund immer ist, der angeführt wird, wenn ich konkrete Straftaten, Thema Staatsschutz oder man hat die Beobachtung, dass dort Anschläge vorbereitet werden. Also ich spreche jetzt erstmal nur, was möglich ist, nicht was konkret jetzt wäre, aber das wären Sachen, wo ich mir vorstellen könnte, dass man so etwas macht, ohne dass ich jetzt sagen kann, da passiert's, da passiert's nicht. Da müsste die Polizei konkretere Auskünfte geben, ab wann ein verdeckter Ermittler eingesetzt wird oder wann er nicht eingesetzt wird. Das ist ja auch von der Situation, von der Gefahrenlage, von den Rahmenumständen abhängig. Und wie gesagt, mir wird es sehr schwer fallen, das bei den freien Radios zu bejahen, dass dort überhaupt etwas in dieser Dimension passiert, dass ein verdeckter Ermittler notwendig werden würde.
In der Antwort des baden-württembergischen Innenministeriums auf die RDL-Anfrage wird auf den Paragraphen 22 des Polizeigesetzes verwiesen. Herr Salomon, wissen Sie, seit wann in diesem Paragraph der präventivpolizeiliche Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit Dritten nicht bekannt ist, geregelt ist, womit also der Einsatz von verdeckten Ermittlern auf eine rechtliche Basis gestellt wurde?
Also wenn Sie mir jetzt so spontan fragen, kann ich Ihnen das jetzt nicht auf den Monat und den Tag genau sagen, aber das werden Sie mir bestimmt jetzt sagen können.
Genau, das ist nämlich seit dem 15. November 2012 der Fall. Mhm. Diese Verschärfung des Polizeigesetzes fällt also in Ihre Regierungszeit.
Ja, wobei ist mir schon klar, auf was Sie hinaus wollten, deswegen auch der kleine Hinweis. Wobei natürlich da dieser Streit, den hatten wir glaube ich schon mal, wenn ich mich nicht ganz täusche, dass die Auslegung des Ganzen sehr unterschiedlich ist und dass es damals keine Verschärfung ist, könnte man jetzt glaube ich auch über eine Stunde lang drüber diskutieren. Ich glaube, dass so etwas überhaupt möglich ist, würde auch so gehen in dem Fall. Von daher ist mir klar, in welche Richtung es geht. Wir besprechen ja sowas auch. Verschärfung Polizeigesetz, machen das auch sehr intensiv und dass wir da nicht immer glücklich sind und auch es tatsächlich auch Probleme gibt, wie das Polizeigesetz an manchen Stellen ausgestaltet ist, das ist ja unbestritten. Von daher, man tut, was man kann, ist vielleicht ein bisschen untertrieben, sondern wir tun da schon sehr viel. In dem Fall bloß, ich glaube jetzt nicht, dass es an diesem Beispiel aufzumachen ist, dass das Problem dahingehend rührt, sondern es Problem würde, wenn es denn besteht, viel weiter zurückliegen in seiner Begründung.
Es gab allerdings gegen diese Polizeigesetz, ich nenne es Verschärfung, keine Gegenstimme. Herr Salomon, die geringe Auskunftsfreude der Landesregierung bezüglich dem Einsatz verdeckter Ermittler hat ja durchaus schon eine Vorgeschichte. Am 12. Dezember 2010 wurde in Heidelberg der verdeckte LKA-Ermittler Simon Brommer enttarnt. Mhm. Der innenpolitische Sprecher Ihrer Fraktion, Ulis Gerl, hatte in der Opposition und am Anfang der Regierungszeit stets Aufklärung versprochen. Nun ist nichts mehr von ihm zu diesem Thema zu hören. Es ist weiter unklar, was für Daten genau erhoben wurden von Simon Brommer und auch, ob in anderen Universitätsstädten ebenfalls solche Einsätze liefen oder vielleicht ja sogar noch laufen. Das Innenministerium verhindert eine Aufklärung stets mit Sperrerklärungen. Herr Salomon, warum tragen die Grünen die überwachungsstaatliche Linie des SPD-geführten Innenministeriums so geräuschlos mit?
Na, geräuschlos nicht. Also mein Kollege Herr Skerl hat sich da ja intensiv eingebracht, hat auch meines Erachtens alles Mögliche, also probiert, was für ihn in seinem Rahmen, in seiner Tätigkeit als Abgeordneter und parlamentarischer Geschäftsführer sowie innenpolitischer Sprecher unserer Fraktion möglich ist. Und ich meine, wenn es auf der anderen Seite der Exekutive nicht möglich ist, die Akten zu bekommen, ungeschwärzt oder auch in voller Breite, dann hat man natürlich als Legislative das Problem. Das ist ja vollkommen klar. Das ist ja eine Zustandsbeschreibung, was Sie da machen. Also, aber bloß glaube ich nicht, dass das Problem auf unserer Seite liegt, dass wir jetzt die Füße hochlegen, sondern wir haben das Mögliche getan, was einem Parlament als Rechten zusteht. Das könnten wir jetzt weiterfassen. Was muss ein Abgeordneter können? Wie weit darf ein exekutives Handeln oder auch in Akten einsehen? Da könnten wir auch lange drüber diskutieren. Aber ich glaube, gerade in dem Fall ist es sehr symptomatisch, dass an vielen Stellen einfach eine Barriere drin ist, an der wir auch nicht weiterkommen. Und das muss man auch sehen, glaube ich, in den ganzen Streitigkeiten, die es da auch gab oder auch hin und her, dass da einfach nicht mehr möglich war. Wir hätten gern mehr gemacht und da muss dann das Innenministerium, das Landeskriminalamt, muss dann dafür die notwendige Transparenz sorgen. Da können wir auch nur dahingehend appellieren, dass dies gemacht wird, um alle Missverständnisse, um es mal ganz nett noch auszudrücken, beziehungsweise alle Unstimmigkeiten aus der Welt zu räumen und beziehungsweise offenzulegen, damit auch wieder Vertrauen wachsen kann, weil das hat ja schon einiges zerstört, auch gerade in der Studierendenschaft, was dort vorgefallen ist. Von daher, aus unserer Sicht, wir tun alles, wir wollen alles tun, aber wir sind natürlich auch nicht alleine auf der Welt und können alles tun. Wir müssen immer auch mit Partnern zusammenarbeiten.
Herr Salomon, vielleicht abschließend nochmal zum Thema verdeckte Ermittler in freien Radios, die ja doch auch für die redaktionelle Arbeit eine große Belastung darstellen. Die Befürchtung, dass eventuell solche verdeckten Ermittler auch im eigenen freien Radio eingesetzt sein könnten. Was gedenken Sie als Sprecher für Medien der Grünen Fraktion dafür zu tun, damit die neuen baden-württembergischen freien Radios Aufklärung erhalten, ob auch bei Ihnen ein Einsatz verdeckter Ermittler der Polizei möglich wäre?
Ja, wie Sie wissen, habe ich ja auch ein freies Radio bei mir in Karlsruhe, den Querfunk, und auch dahingehend ist es mir auch ein Anliegen, dass man da Aufklärung und Transparenz schaffen kann und schaffen sollte. Was natürlich möglich ist, wir werden das Innenministerium fragen im Rahmen unserer Möglichkeiten, im Rahmen unserer Rechte. Und dann werden wir auch, also auch kritisch nachfragen, was dort passiert. Aber wie gesagt, was ich in der vorherigen Frage auch schon angedeutet habe, wir können niemanden dazu zwingen. Und ab einer bestimmten Grenze ist es auch rein rechtlich für uns nicht mehr möglich, weiterzugehen. Von daher versprechen kann ich nichts. Wir werden das Möglichste tun und auch weiter bohren, weil das natürlich ein Thema ist, wenn das so wäre. Das wäre natürlich schon nicht hinnehmbar. Momentan gehen wir aber davon aus, weil ich schon sagte, aufgrund dessen, dass wir keine weiteren Anhaltspunkte haben, dass es nicht so ist. Aber natürlich zur Klärung muss man beitragen, also unbestritten.
Zudem sind die freien Radio praktisch permanent finanziell bedroht. 2015 will die Landesanstalt für Kommunikation, kurz LFK, die Mittel für die freien Radios in Baden-Württemberg kürzen. Radio Dreieckland musste sich schon 2014 wieder einmal permanent verschuldet durchhangeln, weil die LFK mit immer neuen, windigen Argumenten die Zahlung verweigerte.
Die dritte Rate der Rundfunkgebühren, die Radio Dreieckland zusteht, zur Erinnerung, seit 01.01.2013 gibt es den gesetzlichen Befehl, das Landesmediengesetz, dass die Landesanstalt die nicht kommerziellen Veranstalter in Baden-Württemberg fördern soll. Und die unterschiedlichen Formen, die diese nicht kommerziellen Veranstalter haben, auch fördern soll. Die Landesanstalt versucht seit 2 Jahren da immer weiter sich rauszuziehen aus dieser Ausgabe, kam aber nicht darum herum, Rundfunkgebühren jetzt doch auszugeben dafür. Um das aber ein bisschen aufzusplitten, werden x verschiedene Töpfchen und Töppelchen aufgemacht, auf das das verteilt wird. Fakt ist, dass wir seit Juli gewartet haben auf einen dritten Abschlag aus dieser Rundfunkgebühr. Dieser Abschlag wurde uns verweigert, obwohl unser Antrag auf die Rundfunkgebühren schon im Februar gestellt gewesen war. Das war die Antragsfrist. und auch ein Entwurf vorgelegen war, dass der Präsident der Landesanstalt für Kommunikation nur noch unterzeichnen musste, verzögerte er die Auszahlung und wir mussten dort Klage Ende Juli erheben, um einen Teil dieser Auszahlung zu bekommen. Insgesamt werden uns im Moment 4.000 verweigert im laufenden Monat und es steht zu befürchten, dass bei der nächsten Auszahlung weitere 13.000 rund verweigert werden. Das ist die Situation. Der Präsident sieht sich in der Lage, er ist der Auffassung, Rundfunkveranstalter in Baden-Württemberg dürfen in ihrer Programmproduktion durch Rundfunkgebühren nicht gefördert werden. Ein sehr komischer Standpunkt, wenn man sich die gesetzliche Lage anguckt, aber er ist der Auffassung, es muss so sein.
Was wird unternommen dann?
Was wird unternommen? Wir haben am 25. Juli, ich habe es schon gesagt, einen Antrag auf Untätigkeitsklage eingereicht. Den halten wir natürlich aufrecht, weil ja dieses nicht beschieden wird, weil er ja der Auffassung ist, er könne uns nach Gutdünken verweigern, die Mittel der Rundfunkgebühren. Er findet da allerlei mögliche Vorwände, die offenkundig im Widerspruch auch zu der Entscheidungsvorlage seiner eigenen Förderabteilung gestanden sind. Zum Beispiel verweigert er der Geschäftsführung von Radio Dreieckland. Man muss da ja jährlich immer einen Haushaltsplan vorlegen, dass die auf einer sozialversicherungspflichtigen Teilzeitstelle beschäftigt ist. Er will lieber eine Honorarstelle sehen und auf der anderen Seite verweigert er aber den Honorarstelleninhabenden bei Radio Dreieckland die Förderung mit dem Argument, wenn sie auch journalistische und redaktionelle Leistungen erbringen, will er das halt nicht fördern. Insgesamt kann man sich das so angucken, dass da also eine Vielzahl von Thematiken drin sind. Er verweigert Reisekosten, er verweigert Rechtshilfekosten, er verweigert Kosten, die sich entstehen aus unserem Programmheft, also zur Bewerbung unseres Programms. All das verweigert der Präsident. Wenn man die Kosten alle so zusammenrechnet, sind das mindestens 8.000 zu 19.000 Euro. Aber es wird nicht angerechnet in der Förderung, die er, wie er sie nach seinem Gedanken sich das vorstellt. Und von
und was,
daher,
was stellt er sich vor?
Ich glaube, er stellt sich irgendwie einen Radiosender so vor wie so ein Aldi. Und da wird dann im Prinzip der Geschäftsführer im Rahmen eines Werkvertrages angestellt und die Beschäftigten dieses Aldis wären dann die Regalauffüller, die zugleich an der Kasse zu sitzen haben. Aber ansonsten haben sie mit dem Inhalt dessen, was da ins Regal gestellt wird, nichts zu tun. Dafür gibt es im Übrigen durchaus einen bezeichnenden Namen. Das sind die sogenannten offenen Kanäle. Da sind auch Leute beschäftigt. Da ist dann ein Leiter des offenen Kanals auf dem Ticket der Landesmedienanstalt mit Gehalt von, ich glaube, 5.000 Euro pro Monat beschäftigt. Dann gibt es ein paar sogenannte Medienhelfer, die dann sagen, du kommst ins Studio und ich zeig dir mal, wie die Knöpfe laufen. Und dann darfst du dann so machen. Und wenn niemand kommt, dann kommt halt niemand und dann kommt halt nichts. Und ansonsten wird das Regal gefüllt von Leuten, die da kommen. Aber was ich dir nicht machen kann, mit dir diskutieren darüber, wie soll unsere Sendung aussehen. Was ich nicht machen kann, ist möglicherweise mit dir vor das Mikrofon
gehen. Aber weil was gesendet wird, das heißt, muss man dann bei ARD ausleihen, Beiträge oder was?
Ich weiß es nicht. Es ist ja vorgeschrieben, dass es eine Eigenproduktionsquote oder eine Live-Ausstrahlungsquote von 60% in der Zeit zwischen 6 Uhr und 24 Uhr nachts gibt. Wie das der Präsident macht, ich glaube, dieser Typus von Juristen, der sich dort solche Sachen ausdenkt, hat sowieso mit Leben recht wenig zu tun und Lebenserfahrung. Und ich meine, wenn Leute Medienparvenus sind, dann sind sie halt Parvenus. Sie verstehen von den Sachen nichts, über die sie aber verfügen. Das ist, glaube ich, so. Und von daher muss man sich da, glaube ich, keine großen Gedanken machen, was sie sich real vorstellen, sondern man muss sich eher nur Gedanken machen, wie solche Leute überhaupt in solche Funktionen kommen können. Mhm. Die Radios in Baden-Württemberg beobachten natürlich diese Entwicklung, was der Präsident hier am Beispiel von Radio Dreieckland durchexistieren will, sehr genau, weil natürlich das sie alle betrifft. Natürlich gibt es in keinem Rundfunksender der freien Radios jemanden, der, wenn er angestellt ist bei diesem Sender, sich auf die Rolle wie in einem offenen Kanal beschränkt, als sogenannter Medienhelfer, der das Büro aufschließt, der das Studio aufschließt, wenn da jemand kommt und der dann hinterher das Licht ausmacht macht und so weiter und dass da Hauptinhalt seiner Tätigkeit ist. Diese Medienhelfer gibt es zwar in offenen Kanälen, aber sie gibt es nicht in Rundfunkveranstaltern wie Radio Dreieckland oder auch nicht in Querfunk, selbst in einem Veranstalter wie Radio Kanalrate gibt es solche Veranstalter nicht, sondern die moderieren natürlich auch, also die Hauptamtlichen dort, weil natürlich, es ist ja ganz klar, wenn eine Gruppe hierher kommt, dann kann sie nicht von heute auf morgen, um ein Beispiel mal zu nehmen, also einfach nur mal eine Gruppe, ja, einfach so vors Mikrofon gehen und dann ist schon alles geregelt, ja. Mhm. Wenn das Goethe-Institut hier mit jeweils wechselnden Gruppen herkommt, ist es doch ganz klar, dass unsere Gruppenkoordinatorin mit denen das Sendekonzept bespricht, dass das natürlich eine Einflussnahme ist, weil man sagt, das ist besser so zu machen, als so zu machen. Und gegebenenfalls auch eine Zwischenmoderation von unserer Gruppenkoordinatorin gesprochen wird. Das ist doch eine ganz klare Geschichte. Also und das ist ja an anderen Radios in Baden-Württemberg genauso. Und deshalb beobachten die das natürlich. Wie wird dieses Verfahren ausgehen? Weil das natürlich unmittelbare Wirkung auf ihre Rundfunkveranstaltung auch haben wird.
Aber heißt das, dass die anderen freien Radios solche Probleme wie Radio Dreieckland jetzt nicht haben?
Nein, haben diese Probleme nicht. Ich glaube, das hängt sehr eng damit zusammen, dass dieser Präsident auf ist, dass Radio Dreieckland die treibende Kraft gewesen ist, dass die nicht kommerziellen Veranstalter in Baden-Württemberg sein Modell von DAB Plus, wo er gesagt hat, ah, ihr dürft auch auf DAB Plus, weil ich habe ja schon das Geld zurückgestellt für die Telekom für die kommenden Jahre, aber ich stelle mir das so vor, dass jetzt ihr 3 Stunden macht, dann kommen die nächsten 3 Stunden und das wird zeitgleich dann abgemacht. Und dieses Modell ist von den nicht kommerziellen Veranstaltern abgelehnt worden, in der Gesamtheit abgelehnt worden. Und ich glaube, er sieht uns als den betreibenden Faktor da drinne, dass dieses Modell abgelehnt worden ist, weil wir auch noch eine Stellungnahme gegeben haben. Es ist jedenfalls auffällig, dass es diese Stellungnahme im April gegeben hat und ab dem Moment der Präsident das Verfahren zur Fördergewährung der institutionellen Förderung gestoppt hat und in sofortiger Folge dann die Mittelauszahlung gestoppt hat. Dieser Zusammenhang scheint mir doch sehr offenkundig zu sein, wird aber keine Relevanz haben in unserem rechtlichen Verfahren. Aber man sollte es vielleicht an dieser Stelle durchaus mal erwähnen, dass eine derartige Rachepolitik durchaus handlungsleitendes Interesse auf Seiten des Landesanstaltspräsidenten sein kann.
In allerletzter Minute und unter dem Druck einer Klage am 29. Dezember hat die LFK dann doch noch gezahlt. Ohne eure Spenden und Direktkredite hätten wir es nicht geschafft, alle dieses Jahr fälligen Kosten zu bezahlen. Ob das böse Spiel nächstes Jahr nicht weitergeht, bleibt leider offen. Wir brauchen eure Unterstützung weiterhin. Und weiter geht auch die menschenverachtende Flüchtlingspolitik. Im Herbst wurden nach circa 2,5 Jahren erstmals wieder Roma aus Freiburg abgeschoben. Einen Winterabschiebestopp wollte Innenminister Gall diesmal nicht ausrufen. Und die Gesetzgebung wird immer schärfer. Daher endet dieser Jahresrückblick, wie er begonnen hat, mit einer Bleiberechtsdemonstration. Am 6. Dezember gab es dieses Jahr die 2. große Demo, diesmal sogar mit 1.200 TeilnehmerInnen.
Da wird es etwas eng für die Demonstration in die Salzstraße. Dann geht es durch eine kleinere Gasse, die Dreherstraße, die ist so 1,80 breit, über den Münsterplatz bis zur Engelstraße, dann zum Kaiser-Josef-Straße, in die Kajo, zum Regierungspräsidium, dort zum Basler Hof, dort wird es die Kundgebungsbeiträge geben. Wir werden dann zum Bertholdsbrunnen gehen, dort sind auch Kundgebungsbeiträge vorgesehen und der Abschluss wird dann vor dem Theater stattfinden.
Ein paar Worte dazu, wieso wir heute demonstrieren. Am kommenden Dienstag, am 9. Dezember, startet ein Sammelabschiebeflug nach Serbien und Mazedonien vom Baden-Airpark bei Karlsruhe. Vom Baden-Airpark werden regelmäßig Menschen in die Balkanländer abgeschoben. Das Regierungspräsidium Karlsruhe organisiert diese Abschiebung nicht nur für Baden-Württemberg, sondern auch für viele andere Bundesländer. Selbst aus Schleswig-Holstein wurden bei vergangenen Sammelabschiebeterminen schon Menschen über Nacht durch das ganze Land gekarrt, um dann vom Baden-Airpark abgeschoben zu werden. Wie viele Menschen abgeschoben werden, woher sie kommen, wer sie sind, wer sich konkret fürchten muss, bleibt immer unklar. In Freiburg sieht es so aus, dass diesmal eine Familie konkret bedroht ist. Ein junges Paar, das schon seit 2010 hier wohnt und drei Kinder hat, die alle hier geboren sind. Momentan versucht der Rechtsanwalt der Familie noch Rechtsmittel einzulegen. Es werden jetzt immer noch Menschen abgezogen, mitten im Winter. Aus dem Kreis Rottweil wurde am Donnerstag eine junge, alleinerziehende Mutter zusammen mit ihrer kleinen Tochter nach Serbien abgeschoben. Baden-Württemberg denkt nicht daran, einen Güterabschiebestopp zu erlassen, der zum Beispiel in anderen Ländern wie in Schleswig-Holstein und jetzt ganz neu angekündigt auch in Thüringen in Kraft treten wird. Wir demonstrieren heute gegen diese Abschiebung und wir demonstrieren auch gegen die Gesetzesverschärfungen, die jetzt Schlag für Schlag eingeführt werden. Viel Protest gab es gegen die Einführung der sicheren Herkunftsstaatenregelung.
Informiert euch, werdet aktiv, holt euch Feier und demonstriert mit uns gegen Abschiebung. Und wir sind fest entschlossen, weitere Abschiebungen aus Freiburg zu verhindern, im Notfall auch mit Mitteln des zivilen Ungehorsams. Beteiligt euch an den Protestaktionen. Lasst uns alle zusammen verhindern, dass Menschen aus Freiburg abgeschoben werden. Protestiert gegen die Abschiebepolitik und gegen die Verschärfung des Asylrechts.
Weil wir nicht überall, kein Mensch ist illegal. Weil wir nicht überall, kein Mensch ist illegal.
Also die Demo füllt die ganze Gerbeau bis zum Augustinerplatz. Also von vorne bis hinten alles Demo-Teilnehmerinnen.
Guten Tag, mein Name ist Kadri Azizulic. Ich komme aus Serbien. Ich bin seit 4 Jahren fast in Deutschland mit meinen Eltern, ja. Und meine Eltern haben ein bisschen Probleme hier mit der Abschiebung. Und wir sind nicht hier in Deutschland in Trier wegen der Abschiebung. Wir haben eine Zeit Angst und wir haben keine Arbeitserlaubnis. Wir wollen arbeiten, aber das Problem ist, wir bekommen keine Arbeitserlaubnis. Wir wissen nicht warum. Und wir wollen einfach in Deutschland bleiben. Und wir sind sicher in Deutschland, wir wollen nicht zurück nach Serbien oder nach Kosovo. Dankeschön.
Er sagt, dass in 2-3 Uhr nachts er von dem Bett aufgestanden und Polizei sind am Tür gekommen und er ist abgeschoben. Und er sagt, viele Dank in Deutschland, dass wir von Eltern bekommen, weil wir zu Hause nicht von Eltern bekommen. Und er ist hier mit Stress und er sagt bitte, dass sie eine Bestätigung bekommen, wann sie nach Hause müssen. Nicht, dass Polizei kommt und so, weil die Frau zu viel Stress hat und andere Familien haben auch zu viel Stress.
Ja, ne mogu da shvatim, kako može da popiše ta, ne znam ko je to popisao, da je naša zemlja stabilna kad privrede, ekonomija i tako dalje, ništa i zaposlenje nema. Mi znamo to po našoj koži, mi Romi, iz bivše Jugoslavije. Medije jedno kažu, a mi znamo po našoj koži. Evo moj sin je otišao za Srbiju, nema ni struju priključenu, nema ni ogre, nema ni ništa. I znači, ipak bi zamolio Nemačku, jer mi znamo po našoj koži kako živimo u našoj zemlji. E, medije su medije, svake medije zaštitu ima svoju. A mi samo po našoj koži. Svaki domaćin i svaki Nemac ovdje što živi.
Also, ja weiß nicht, der hat das unterschrieben, dass wir nach Hause alle müssen. Und er weiß nicht, warum müssen wir nach Hause gehen, wenn wir hier gut sind. Und er weiß nicht auch, warum sollen wir nicht hier bleiben, wenn von unseren Kindern gut ist. Die gehen alle in Schule und so weiter. Und der musste hier bleiben mit seiner Familie und mit deutschen Leuten reden. Und mit deutschen Leuten Kontakt zu haben. Wir sind nicht verschiedene Leute, also wir sind auch Männer. Menschen. Und in Serbien und habe mir die Lebensbedingungen von Flüchtlingen dort angeschaut und habe unter anderem geredet mit der Minderheitenbeauftragten des Staates Serbien zur Situation von Roma in Serbien. Und ich will kurz aus einem Bericht der serbischen Minderheitenbeauftragten zitieren. Die sagt Folgendes: Die Minderheit der Roma ist nicht nur offener und allgegenwärtiger verbaler Feindseligkeit ausgesetzt, sondern wird auch häufig körperlich angegriffen. Jede Analyse der sozialen Situation der Roma zeigt, dass sie immer noch eine hochdiskriminierte Gruppe sind.
Und jetzt ist es nicht ein Thema. Heute geht es schlicht und einfach um einen Winterabschiebestopp für Minderheitsangehörige von Balkan. Bis Ende März nächstes Jahres dürfte diese Menschen in die Balkanstaaten nicht abgeschoben werden. Dort ist kälter als hier und die heutige Kälte kann jeder von uns spüren. Und zwar gut angezogen und bei noch relativ milden Temperaturen. Stellen Sie sich vor, nur eine Nacht unter freiem Sohn zu verbringen. Und die Kinder? Für die kann nur eine harmlose und banale Erkältung in Verständnis werden. Schlicht und einfach haben sie dort keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Soll dazu noch etwas gesagt werden? Ich glaube nicht. Deswegen verlange ich heute von uns alle, die Menschlichkeit zu zeigen und die Menschen und Kinder nicht im Winter dorthin zu schicken, wo eine große Gefahr für Leib und Leben besteht. So viel von mir. Als Mensch und als Anwältin, und zwar grenzenlos. Danke.
Jetzt noch eine kurze Ansage an die Einsatzkräfte der Polizei. Vorhin gab es mit einem Zivi-Polizistenschild ein bisschen Stress. Ihnen ist sicher bekannt, dass Sie laut Versammlungsgesetz dazu verpflichtet sind, als Zivilpolizisten sich der Versammlungsleitung vorzustellen. Soweit ich weiß, haben Sie das nicht gemacht. Wenn Sie das jetzt machen wollen, können Sie das machen. Und sonst fordere ich Sie auf, einfach sich zurückzuhalten. Von dieser Demonstration geht keinerlei Gewalttätigkeit aus. Und wir brauchen euch nicht. Also haut ab!
Hallo. Die Stadt Freiburg plant eine Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete einzurichten. Die zentralen Anlaufstellen sind politisches Ergebnis einer langjährigen baden-württembergischen Abschreckungspolitik. Die Funktion dieser Einrichtungen sind unter anderem die Steuerung, Kontrolle, Überwachung, Erstanhörung und oft die Abschiebung von Flüchtlingen. Und daran hat sich bis heute nichts verändert.
Politik zum Ausdruck bringen, nachfragen. Was das soll, macht alle mit. Wir haben im Moment, gehen wir davon aus, dass keine Menschen aus Freiburg am Dienstag früh mit in diesem Flugzeug sitzen werden. Bleibt bitte trotzdem wachsam. Tragt euch auf der Internetseite des Freiburger Forums, freiburger-forum.net, in den E-Mail-Verteiler ein und auch in den SMS-Verteiler. Seid wachsam, falls doch kurzfristig Aktionen am Montagabend angekündigt werden. Am Dienstag früh ab 7 Uhr wird es eine angemeldete Kundgebung am Baden-Air-Park geben. Es ist super, wenn sich viele Menschen finden, die sich in kleinen Gruppen zusammenschließen, dorthin fahren, dort auch noch einmal lautstark unseren Protest zum Ausdruck bringen. Schön, dass wir alle so lange durchgehalten haben.
Oh la la, oh le le, Solidarität, avec les sans papiers. Oh la la, oh le le, Solidarität, avec les sans papiers.
Ein Rückblick aufs Jahr 2014 mit einigen Schwerpunkten der lokalen RDL-Berichterstattung war das. Wir bleiben auch 2015 dran an den Ereignissen in Freiburg, im Dreieckland und in Europa. Einen guten Rutsch wünscht euch im Namen von Radio Dreieckland Johanna.